Search and Talk wird präsentiert vom Berufsverband der Deutschen Chirurgie. Wir danken unseren Sponsoren Corsa Medical GmbH, Karl Storz SE & Co. KG, Olympus Deutschland GmbH und Medtronic GmbH.
Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ganz herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Surgeon Talk, unserem chirurgischen Podcast rund um alles, was wirklich spannend ist in der Chirurgie. Mein Name ist Wolfgang Schröder und zu Gast habe ich heute Herrn Professor Dr. Weihe, Viszeralchirurg in Oldenburg. Herzlich willkommen, Herr Weihe. Wunderbar, dass das heute klappt und wir diesen Podcast hier noch vorm Deutschen Chirurgenkongress aufnehmen.
Ja, vielen Dank, Herr Schröder, für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier sein zu dürfen.
Ja, Herr Weihe, ich stelle unseren Gast immer einmal kurz vor. Das will ich auch heute machen. Sie haben in Bochum studiert, an der Ruhr-Universität. Auch da, glaube ich, Ihre chirurgische Ausbildung gemacht zum Viszeralchirurgen.
Ja.
Waren noch mal zwischendurch in Hannover an der MH und sind dann seit 2007 an der chirurgischen Klinik im Pius Hospital Oldenburg als Direktor der chirurgischen Klinik, haben 2019 dort eine W3-Professur am medizinischen Campus der Universität Oldenburg bekommen und wie alle Viszeralchirurgen klinische Schwerpunkte bei Ihnen die onkologische Chirurgie und ich glaube auch die Hernienchirurgie.
Ja.
Es ist, glaube ich, ein weiterer Forschungsschwerpunkt und um den geht es heute, den wollen wir heute zusammen besprechen, noch dazugekommen. Im Englischen steht bei Ihnen im Lebenslauf Evaluation of New Technologies in the Perioperative Setting and Further Development of Augmented Virtual and Mixed Reality in Visceral Surgery. Zusammengefasst, Sie erforschen im Grunde Mensch und Technik im OP. Und meine erste Frage an Sie ist, Herr Weihe, wie kommt man zu einem solchen Forschungsschwerpunkt und warum gerade in Oldenburg?
Ja, das werde ich immer wieder gefragt. Es ist so, dass wir eine hohe Affinität haben zu diesem digitalen Assistenzsystem. Und es war auch einem Zufall geschuldet, ehrlicherweise, denn wir bekamen die Anfrage von Studierenden aus der Uni Bremen oder dem TZI Informatik, ob sie den OP mal anschauen dürften. Den hätten sie in VR nachgebaut. Und eigentlich habe ich das meiner Sekretärin zu verdanken, weil die bekamen nirgendwo einen Termin. Ich habe mir das dann gerne angeschaut und war völlig begeistert, was möglich war. Und das war 2014, 2015. Und wir hatten immer die Idee, so eine Art Flugsimulator für Chirurgen nachzubauen, also Simulationsszenarien zu schaffen, um die Aus- und auch vor allen Dingen die Weiterbildung zu verbessern. Ja, und so hat das dann seinen Lauf genommen.
Ja, ich kann ja auch sagen, wir waren ja mit einem kleinen Team aus Köln letzte Woche bei Ihnen in Oldenburg, hatten die Gelegenheit, uns das auch vor Ort anzugucken. Und ich muss sagen, ich war selbst total begeistert. Ich war auch überrascht, wie groß Ihr Team ist. Vielleicht können Sie auch unseren Zuhörern und Zuhörern einmal sagen, was sind so Ihre wichtigsten Kooperationspartner? Denn ich habe gesehen, alleine geht das nur mit viszeralchirurgischem Wissen, kann man so ein Programm im Grunde nicht auf die Beine stellen.
Nein, das geht nicht. Also unsere wichtigsten Kooperationspartner sind, wie gerade schon genannt, Lehrstuhl für Virtual Computer Graphics in TZI in Bremen, Universität Bremen und dann auch der Professor Malacca als Informatiker, Fraunhofer, Mewis, die für die Bildsegmentierung, ist ja einer der wichtigsten Partner von uns, auch in Bremen und natürlich die Firma Apoklar, das ist ein ehemaliges Startup, mittlerweile eine Firma am Markt, die diese Holomedizin auch geschützt hat als Begriff. Und das sind wichtige Partner. Und im Team haben wir jetzt 12 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die aus verschiedensten Bereichen kommen. Die kommen aus der Physik, die kommen aus der Technik, Informatik, Bioengineering. Weil die medizinischen Themen, die können wir ja selber definieren. Und das ist bei uns etwas anders aufgebaut. Also wir haben ein rein naturwissenschaftliches Team.
Wie oft trifft sich Ihr Team? Wie oft sitzen die zusammen und tauschen sich aus? Gibt es da ein Duo fix oder ist das immer on demand?
Nein, das ist regelmäßig, das geht gar nicht anders bei der Größe des Teams. Also wir treffen uns regelmäßig am Montag zu einer festen Uhrzeit und haben dann die Lehre- und Forschungsbesprechung, LEFO-Meeting heißt das bei uns. Und da trifft sich immer eine Kerngruppe von mindestens 6 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, Forschungsleitung, dann die medizinische Leitung und tauschen sich aus. Und einmal im Monat machen wir auch ein Doktorandenkolloquium, in dem dann unsere Doktoranden, die da betreut werden von dem Team, ihre Sachen vorstellen.
Wie viele Doktoranden arbeiten im Moment so bei Ihnen?
Wir haben 10 oder 11 und werden immer pro Jahr 2 bis 3 fertig. Letztes Jahr hatten wir, glaube ich, 2 Doktoranden. Wir haben auch Masterstudierende und Bachelorstudierende. Die haben zum Beispiel die Mensch-Technik-Interaktion und die Technology Acceptance untersucht. Und ja, das ist so diese Größenordnung pro Jahr an Absolventen.
Ja. Bevor wir jetzt zu der Anwendung in der Klinik bei Ihnen oder im OP kommen, ich will kurz die Begrifflichkeiten, und die gehen ja immer wieder so ein bisschen durcheinander. Als erstes, was ist der Unterschied zwischen Augmented und Virtual Reality? Können Sie das einmal kurz zusammenfassen?
Also bei der Augmented Reality ist es so, dass wir Dinge in die Realität hineinprojizieren. Das machen wir mit einer Brille, zum Beispiel der HoloLens, gibt ja auch andere mittlerweile. Während wir in der Virtual Reality in einem geschlossenen virtuellen Raum sind. Und wir sprechen dann von der Mixed Reality, wenn wir in diesen virtuellen Raum reale Bilder hineinprojizieren. Das ist also der eigentliche Unterschied.
Und wie weit ist man da? Was wird mehr beforscht bei Ihnen, die Augmented oder die Virtual? Oder ist das die Kombination, eben die Mixed? Oder kann man das gar nicht sagen?
Also wir beforschen alle Felder. Und zwar sehen wir das, subsumieren wir das unter dem Begriff digitale Assistenzsysteme. Und es ist am Ende eigentlich egal, ob das welches Endprodukt wir nehmen, ob wir eine VR-Brille nehmen von Meta oder ob wir eine Augmented Reality-Brille. Es kommt auf das Anwendungsfeld an. Und wir beforschen tatsächlich alles, haben auch ein eigenes Metaverse mit der Firma Apoklar kreiert, indem wir dann wirklich Mixed Reality-Dinge durchführen, indem wir reale Filme laufen lassen, indem wir reale Szenen dreidimensional, wie wir es jetzt auch auf dem Kongress in Köln vorstellen werden, in den Raum projizieren.
Ja, jetzt gibt es noch einen anderen Begriff. Sie haben den eben auch schon genannt, die Holomedicine. Was ist das? Das ist ja sogar ein geschützter Begriff. Ja. Wahrscheinlich hängt das auch mit dem Patent zusammen. Können Sie das auch noch mal kurz erklären?
Genau, die Holomedizin ist ein geschützter Begriff, auch der Firma Apoklar, die ein weltweites Netzwerk auch ins Leben gerufen hat, aus mittlerweile 40 Ländern. Das nennt sich die Holomedicine Association. Dahinter steht, dass wir aus realen DICOM-Daten, also CT- oder MRT-Bildern, die mit einer Deep Learning-Algorithmus umwandeln, oder heute würde man sagen KI-segmentiert, und diese Bereiche werden dann in den Raum projiziert, können auch in den Patienten hinein projiziert werden, so fast wie so ein bisschen Röntgenblick.
Mhm. Gibt es da schon eine Anwendung für in der Klinik?
Also wir wenden das an im Rahmen von verschiedenen Forschungsprojekten haben wir das angewendet, einmal in der Leberchirurgie. Mhm. Auch da machen wir es noch. Wir haben vor 2 Wochen erst noch eine Operation tatsächlich durchgeführt. Die Patientin war mehrfach voroperiert und hatte jetzt wieder neue Lebermetastasen. Und das ist so ein, man bekommt eine andere dreidimensionale Vorstellung der Lage der Strukturen im Raum, der Metastasen, der Nähe zu den Gefäßen. Und das hilft dann schon, uns hilft es sehr beim Operieren. Und ein weiteres klinisches Anwendungsfeld ist gerade ein BMBF-Projekt, das heißt ARES. Und da suchen wir eigentlich die Anwendung im Rahmen von Pankreaschirurgie.
Ja, damit sind wir auch schon mitten im eigentlichen Thema, wie weit nämlich Virtual, Augmented and Mixed Reality ist in der klinischen Umsetzung. Und Sie hatten mir vorab hier einige Publikationen geschickt und ich war von einer, muss ich sagen, total begeistert, nämlich die, in der sogenannte Immersive Anatomy Atlas beschrieben wird, der für die studentische Lehre, glaube ich, ein ganz exzellentes Tool ist. Erzählen Sie doch mal, wie weit das gebraucht wird mittlerweile, wo die Anwendungsgebiete liegen und wie man hier Studierende im Bestreben, Anatomie zu lernen, unterstützen kann.
Ja, so haben wir tatsächlich angefangen mit dem immersiven Anatomieatlas. Mit Immersion meint man ja wirklich das Eintauchen in die Situation, in den Fall. Und haben in diesem vorhin geschilderten OP-Raum einen Anatomieatlas als dreidimensionale Körperspender, wenn Sie so wollen. Und die Studierenden können sich das alleine oder als Multi-User anschauen. Es gibt in diesem virtuellen Raum auch die klassischen Weber-Tafeln, von denen wir ja früher auch die Anatomie gelernt haben. Und das Interessante daran, was wir festgestellt haben, ist nicht nur, dass die Begeisterung für diesen Atlas und für diese Art des Lernens da ist, sondern wir haben das in zwei Publikationen nachgewiesen, dass die sogenannte Retentionsrate, also dass der Grad des Behaltens höher ist. Und das ist ehrlicherweise auch ganz einfach zu verstehen, weil es gibt ja diese aus den 60er Jahren diese Lernpyramide, in der man sagt, 5% dessen, was man hört, wird behalten. Während wenn ich interagiere, jemand anderen etwas erkläre, wenn ich eintauche in eine Sache und etwas zusammensetze oder auseinandernehme vorher, dann behalte ich bis zu 95% des Erlernten. Und das konnten wir tatsächlich nachweisen in dieser Studie, die Sie gerade genannt haben.
Jetzt muss ich nochmal fragen, dieser Anatomieatlas, den es virtuell gibt, wie weit kann man den runterbrechen? Wenn man sich so eine normale Anatomiezeichnung anguckt, da wird ja, ich sag mal, jedes kleinste Gefäß wird ja benannt, was man im Grunde selber noch nicht kennt, auch wenn man den ganzen Tag im OP steht. Wie weit ist dieser Atlas, den Sie da für die Studierenden produziert haben, wie weit ersetzt der im Grunde das Training der Anatomie am Körperspender?
Also
oder ist das gar nicht so gedacht?
Das ist gar nicht so gedacht. Also er ist erstmal relativ grob. Wir wollten einmal die Technik evaluieren und schauen, ob das wirklich einen Vorteil gibt. Und wie gesagt, der ist nachgewiesen. Aber es ist so gedacht, dass wir das niemals diese haptische Lücke, die ja entsteht, ersetzen wollen mit diesem System, sondern das ist als Vorbereitung auf den Präparationskurs, dass man, wir nehmen das Herz, hier können wir das uns dreimal schneiden und zurecht schauen im Anatomieatlas. Im wahren Prep-Kurs geht das genau einmal. Also das soll wirklich eine gute Vorbereitung sein auf die Präparationskurs. Es soll auf keinen Fall das ersetzen.
Wie gesagt, Entschuldigung.
Das ist, wie gesagt, ein digitales Unterstützungssystem.
Ja, und wie weit geht die Anatomie in die Tiefe? Nehmen wir mal die Leber. Ist dieser Atlas in der Lage, auch anatomische Varianten der Leberblutversorgung darzustellen oder auch die verschiedenen Segmente, wie die sich aus Portalvenen und dem venösen Abfluss zusammensetzen? Geht das?
Das wird weiterentwickelt. Im Moment ist es so, dass wir patientenrealistische Hologramme mit all ihren Variationen und Varianten eingebracht haben. Die projizieren wir in diesen VR-Atlas. Also insofern ist das schon sehr genau und sehr tiefgehend. Wir wollen aber jetzt, und das ist ein Parallelprojekt, wir wollen einen schrittweise eine Präparation, eine echte Leiche, einen echten Körperspender sozusagen präparieren und dann in diesen Atlas einbauen. Das sind die nächsten Schritte, die wir jetzt vorhaben.
Dann hätten Sie im Grunde die Anatomie in der ganzen Tiefe, was als makroskopische Anatomie beschrieben wird, hätten Sie dann zusammen.
Genau, das ist die Idee. Und das Ganze noch gepaart sozusagen mit der Bibliothek, die wir gerade aufbauen, an segmentierten Bildern.
Ja, also ich fand das echt ein super Projekt. Und ich glaube, wenn das wirklich mal komplett fertig ist, kann das Lernen der Anatomie für die Studierenden eine echte Hilfe sein. Es gibt ein ganz anderes Grund, da komme ich zum zweiten Thema. Ich habe auch gelernt bei Ihnen, dass Sie diese Virtual Augmented Reality bereits einsetzen in zwei großen Feldern. Das ist einmal die präoperative OP-Planung und dann die intraoperative Unterstützung. Fangen wir mal mit dem Präoperativen an. Da gibt es ja die Begriffe der Segmentierung und Visualisierung. Was ist damit gemeint?
Also Segmentierung ist die Umwandlung der Bilder, der DICOM-Daten in ein 3D-Objekt. Ne, dass wir also sozusagen die man spricht ja dann nicht mehr vom Pixel, sondern dann von Voxel, wenn wir diese 3D-Punktwolken haben. Das ist die Segmentierung und dann gibt es auch noch etwas, das nennt man Volume Rendering. Das bedeutet, dass man es dreidimensional zum Teil mit Schatten auch versehen kann und dann ein echtes dreidimensionales Bild hat, das man eintauchen kann, von allen Seiten anschauen kann. Das ist die Segmentierung. Das funktioniert seit wenigen Wochen tatsächlich auch schon, wie ich vorhin sagte, KI-basiert. Also bis jetzt war es noch so, dass man mit entsprechenden Expertise das benennen musste und zeigen musste und diesen Deep Learning-Algorithmus unterstützen musste. Das beginnt langsam tatsächlich eine KI selbst zu generieren, die gerade trainiert wird.
Ja, Voraussetzung ist immer, dass man einfach einen CT- oder MRT-Datensatz hat. Ne?
Richtig, genau. Das ist die Voraussetzung. Und da muss man auch sagen, das lernen wir jetzt auch gerade, die arteriellen und venösen Phasen im CT werden gematcht. Das ist relativ schwierig. Das heißt, man muss diese CTs, wenn man sowas machen will, auch etwas anders fahren. Das ist ja, wie gesagt, alles gerade Forschung und Entwicklung. Und wir hatten die Frage zum präoperativen Planung. Also da setzen wir es tatsächlich in den ausgewählten Fällen ein. Die Patienten werden aufgeklärt darüber, dass wir diese Bilddaten so verarbeiten und machen auch Aufklärungsstudien. Da sehen wir gerade ganz klar, dass die Patienten eine ganz andere, viel bessere Vorstellung davon haben, was auf sie zukommt.
In der präoperativen Planung
In der präoperativen Planung.
Das heißt, die Patienten werden mit diesen Hilfssystemen auch schon einbezogen in die klinische Evaluation.
Ja, die werden einbezogen in diese klinische Evaluation. Wir testen das, ist wie gesagt alles Forschungsprojekte. Aber da ist die Resonanz, die ersten Daten sind wirklich sehr, sehr gut.
Was ich auch gelernt habe, mir ist aufgefallen, als wir in Oldenburg waren bei Ihnen, dass Sie überwiegend an parenchymatösen Organen arbeiten. Und das haben wir auch diskutiert. Ich habe ja auch damals schon gefragt, letzte Woche, funktioniert das auch bei Hohlorganen? Und das würde ich Sie auch noch mal bitten zu erklären, wie der Stand da ist. Denn alles, was Sie uns gezeigt haben, ist im Moment überwiegend auf die Leber fokussiert. Pankreas war auch ein bisschen dabei. Was ist die Problematik bei den Hohlorganen, Esophagus bis runter zum Rektum?
Ja, das ist genau der Punkt. Also im Moment ist es so, dass wir das CT statisch so abbilden, wie es gerade ist und in den Patienten hineinprojizieren, auch intraoperativ zur Orientierung. Klar, die Standarddiagnostik bleibt das CT und MRT, das auch projiziert wird im OP. Aber in dem Moment, wo die Atemverschieblichkeit dazukommt, dann haben wir ein Tracking-Problem. Das heißt, man hat eine Hohlorgandeformation wie beim Darm und Ähnlichem. Deswegen wird das so nicht mehr funktionieren. Wir arbeiten, Pankreas geht auch gut, hat eine geringe Atemverschieblichkeit. Die Deformation ist aber tatsächlich ein Thema, das gerade dabei ist, sich hoffentlich bald zu lösen. Das heißt, die intraoperative Veränderung wird dann über Punktwolkenkameras, über Point-Cloud-basierte Bilder angepasst. Mhm. Also das sind die Entwicklungen, die sehr, sehr aktuell und sehr rasch vorangehen. Es gibt ja mittlerweile auch schon Apps, die man da benutzen kann. Und mit einem normalen Handy diese Point-Cloud-basierten Aufnahmen durchführen kann.
Wo hilft denn diese Technologie intraoperativ? Was sind da die entscheidenden Felder? Navigation, 4D-Visualisierung sind so die Schlagworte, die dazu gehören.
Also bei der intraoperativen Orientierung, zum Beispiel im Rahmen des ARES-Projekts, das wir gerade durchführen, sind Patienten eingeschlossen, die borderline-resektabel waren, also neoadjuvant vorbehandelt wurden. Und wenn die gut ansprechen, hat man doch manchmal eine erheblich verzogene Anatomie. Und da hilft es sehr, wenn man sich die Pfortader und die Mesenterica superior, die Arterie, hineinblenden kann und schon mal gezielter präparieren kann. Also haben wir einige klinische Beispiele jetzt schon gehabt.
Ja, auch in der onkologischen Chirurgie.
In der onkologischen Chirurgie, genau.
Ja, was versteht man unter 4D-Visualisierung?
Ja, die 4, das ist also das Neueste, was jetzt kommt. Die CTs sind ja in der Lage, sozusagen nicht nur das statische Bild abzubilden, sondern man nennt das Cinematic Rendering. Das bedeutet, man hat auch noch die Funktionalität dabei. Das heißt, die Bewegung, Schlagen im Herzen, oder die Lungenflügel, die sich ausdehnen. Also das wird neue Aspekte geben der Visualisierung, die auch dann über diese 4D-Holomedizin noch funktionell Aspekte hineinbringen zur Diagnostik. Also das wird in den nächsten Jahren sicher kommen.
Wenn Sie diese Technologien während der Operation anwenden, müssen Sie die Patienten vorher aufklären oder geht das nur im Rahmen von Studien oder ist das schon so weit, dass das als Routineeinsatz wie, ich sag mal, die ICG-Messung oder ähnliches verwendet wird?
Das ist leider noch nicht, also Routine ist es noch nicht, das ist ganz klar. Wir machen das ausschließlich im Rahmen von Studien, Patienten werden alle aufgeklärt darüber, bekommen die Bilder auch zu sehen. Alle Patienten haben bis jetzt gerne mitgemacht und haben auch davon gehört, dass wir das durchführen hier. Und es ist so, dass das Besondere daran ist eigentlich die nachvollziehbar, diese, wenn man so sagt, Awareness im OP. Wieder Beispiel Leberresektion oder Pankreasresektion. Jeder Pfleger, jede Schwester kann nachvollziehen, was wir da gerade machen, weil sie erfassen es ja auf einen Blick. Das ist ja im CT und MRT, haben wir den gleichen Blick da drauf. Als erfahrene Experten. Das kann man aber nicht bei allen anderen voraussetzen. Und wir haben es auch in der Tumorkonferenz eingesetzt. Auch da haben die Kollegen, die internistischen Kollegen, eine andere Vorstellung davon, was tatsächlich in der Leber metastasiert ist, wo Probleme sein können. weil sie nicht die Vena Cava infiltriert ist. Also das ist ein anderer Blick, den man da nochmal bekommt. Und im OP haben wir tatsächlich eine andere, ja, wir sagen dazu Awareness, Aufmerksamkeit.
Sie haben am Eingang gesagt, dass Sie seit gut 10 Jahren über diese Technologien erforschen. Wenn Sie jetzt mal 10 Jahre weiterdenken, ja, wo stehen Sie? Was erwarten Sie für Entwicklungen in den nächsten 10 Jahren? Insbesondere, ist die Technologie dann schon so weit, dass sie wirklich in der klinischen Routine eingesetzt werden kann, wie die Roboterchirurgie, die vor 10 Jahren auch noch nicht aktuell war, aber die jetzt einen breiten Einzug gefunden hat? Erwarten Sie eine ähnliche Entwicklung für diese Felder der Augmented und Virtual Reality?
Also ich bin da felsenfest von überzeugt, dass das in wenigen Jahren schon kommen wird. Wenn ich so 10 Jahre zurückdenke, da hatten wir Meilensteine, also Entwicklungszyklen in der IT, die dauerten ungefähr 2 Jahre. Dann hatten wir den nächsten Meilenstein. Wir sind jetzt bei 8 Wochen. Also das ist eine Geschwindigkeit, die das aufgenommen hat. Das hat mit Prozessorleistung zu tun, mit Streaming, mit Cloud-Strukturen, die aufgebaut werden. Also da bin ich mir sicher, dass das zur Planung und interoperativen Unterstützung und in der Ausbildung, also für das Debriefing an Patienten, realistischen Modellen, dass das in wenigen Jahren da sein wird und kommen wird. Ich gehe einen Schritt weiter. Ich glaube, dass die Robotertechnologien auch mit diesen assistiven Systemen verschmelzen, dass man interoperativ dann Annotationen bekommt. Also man bewegt sich auf den Ureter und da kann man dann ableiten, dass angezeigt wird, Vorsicht, hier Ureter, oder vielleicht darf die Bewegung gar nicht mehr ausgeführt werden. Also das wird eine Verschmelzung dieser und Synergien dieser neuen digitalen Assistenzsysteme geben. In 2, 3 Jahren schon, glaube ich.
So schnell soll das gehen?
Ja, wenn ich so sehe, wie die Entwicklung, also das, ich hätte mir vor einem Jahr nicht vorstellen können, dass wir das Problem der Deformation, Hernenchirurgie zum Beispiel, deswegen geht es da nicht weiter. Das wird gerade ein Antrag geschrieben, in dem das schon erstaunt. Ich war überrascht, wie weit die Informatik da jetzt schon ist.
Ja, ich will ganz zum Schluss noch ein letztes Topic ansprechen. Wie viele Universitätskliniken, chirurgische Universitätskliniken sind mit diesem Thema, mit diesem Feld so schwerpunktmäßig beschäftigt, wie das bei Ihnen in Oldenburg der Fall ist?
Ich glaube, dass Sie Universitätskliniken, die allermeisten viszeralchirurgischen anfangen, dass die diese Systeme und auch KI in der Viszeralmedizin untersuchen, ob die den Schwerpunkt jetzt so wie wir, dass wir setzen ja alles in diesem Bereich, das gibt es, glaube ich, wenig. Ich weiß, dass Sie ja in Köln, Mainz, in Bonn hat man ja auch einen Schwerpunkt, den man dort ausbauen will. Aber ich glaube, das ist im Moment noch die Minderheit von der Universitätsklinik.
Ja. Herr Weil, wir sind auch schon am Ende. Ich darf mich ganz herzlich bedanken für dieses wirklich interessante Gespräch. Ich glaube auch, dass dort ein riesen Quantensprung zu erwarten ist in den nächsten 10 Jahren, die wir dann auch noch miterleben und wo wir auch vielleicht die intraoperativen Technologien adaptieren und anpassen müssen an das, was dort an technologischer Entwicklung ist. Vielen herzlichen Dank, Herr Weil.
Ich bedanke mich bei Ihnen. Herzlichen Dank für die Einladung. Es hat mir richtig Spaß gemacht. Danke.
Ja, das war's für heute auch von Surgeon Talk, unserem chirurgischen Podcast. Ihr könnt uns gerne eure Meinung schreiben, ihr könnt uns eure Fragen zu diesem Thema stellen. Es ist ein spannendes Thema, das über unsere Website per Mail. Ich bedanke mich bei allen, die zugehört haben und freue mich auf die nächste Ausgabe mit euch. Herzlich, euer Wolfgang Schröder.
Surgeon Talk wurde präsentiert vom Berufsverband der Deutschen Chirurgie. Vielen Dank an unsere Sponsoren Corsa Medical GmbH, Karl Storz SE & Co. KG, Olympus Deutschland GmbH und Medtronic GmbH.